Ja, wir beschäftigen uns heute nochmals und wahrscheinlich, bevor wir dann zum Petrusbrief wieder übergehen, das letzte Mal, mit den messianischen Prophetien. Prophetien im Alten Testament, die auf den Messias hindeuten, ganz speziell auf sein erstes Kommen. Wir haben schon einige Stellen betrachtet. Ein Tipp, einfach nochmal, merkt euch diese Stellen oder notiert sie euch irgendwo, dass ihr für Gespräche gewappnet seid. Diese Prophetien eignen sich sehr gut dazu, zusammen mit anderen natürlich über Israel und andere Dinge, eignen sich sehr gut dazu, die Wahrhaftigkeit der Bibel zu beweisen. Denn sie wurden ja alle vorher geschrieben und haben sich in Jesus Christus erfüllt. Und wie wir gesehen haben, sind viele davon nicht manipulierbar. Das heißt, viele dieser Prophetien kann man nicht einfach nachstellen, indem man sagt, ich erfülle die jetzt absichtlich. Ja. Das geht nur bei wenigen, zum Beispiel bei der, wo es heißt, dass er auf dem Füllen eines Esels nach Jerusalem hineinreitet. Ja, das lässt sich nachstellen, aber viele andere Prophetien lassen sich nicht nachstellen und zeigen uns, dass Jesus wirklich der Messias ist, dass er Gott ist. Eine solche Prophetie, die man auch überhaupt nicht nachstellen kann, finden wir in Micha. Micha 5, Vers 1, da heißt es, und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Tausendschaften von Juda, aber aus dir soll mir hervorgehen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Also das ist eine Verheißung, die an Bethlehem gerichtet wird, Bethlehem Ephrata. Das war das Bethlehem, aus dem auch David kam. Dieses Bethlehem bekommt eine Verheißung, dass obwohl es gering ist, wird aus diesem Ort der Herrscher hervorgehen, der Herrscher über Israel werden soll, der Messias. Und wir sehen hier ganz klar, welchen Ursprung er hat. Das heißt hier, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Und aus diesem Vers werden zwei Dinge deutlich. Erstens, der Messias hat einen menschlichen Ursprung. Er wird geboren in Bethlehem. Er geht aus Bethlehem hervor. Das heißt, er ist auf der einen Seite Mensch. Auf der anderen Seite hat er einen göttlichen Ursprung. Denn es heißt hier, er ist von den Tagen der Ewigkeit her gewesen. Also er existiert schon immer. Und das kann sich nur auf Gott beziehen. Er existiert schon immer. Das ist sein göttlicher Ursprung. Das heißt, der Messias, der kommen wird, der in Bethlehem geboren wird, er wird Gott selbst sein, also wahrer Mensch und wahrer Gott. Auch aus etwas Unerwartetes, dass es Bethlehem genannt wird, ein kleiner Ort und zu dem Zeitpunkt unwichtig gewordener Ort. Denn Jerusalem war ja die Stadt, die auserwählte Stadt, und man würde eigentlich erwarten, der Messias wird in Jerusalem geboren werden. Aber genau das ist nicht der Fall gewesen, sondern Gott hat Bethlehem erwählt, dass aus Bethlehem der Messias kommen sollte. Und das war bekannt. Als die Weisen aus dem Morgenland kamen und ihn sehen wollten, sagten ihnen die Schriftgelehrten, dann müssen sie nach Bethlehem gehen, denn dort wird der Messias geboren werden. Also das wussten sie, dass er dort geboren werden wird. Und es ist natürlich klar, dass ein Kind, ein Baby, das geboren wird, sich den Ort seiner Geburt nicht aussuchen kann. Auch wenn es da Leute gibt, die was anderes behaupten. Ja, so viel zu Micha 5,1. Wir haben hier eine gewisse Ähnlichkeit zu einer anderen Bibelstelle noch, die wir gesehen haben, und zwar Jesaja 11. Da heißt es ja, und es wird, 11 Vers 1, da heißt es, es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Hier wird nicht Bethlehem genannt, aber hier wird der Stumpf Isais genannt, und ich hatte schon erwähnt, das ist der Vater von David, also aus dieser Familie wird der Messias kommen, aus einer armen Familie. Und aus dem könnten wir schlussfolgern, aus Jesaja 11, Vers 1, dass es in Bethlehem sein wird, denn diese Familie ist ja auch aus Bethlehem. In Micha wird es aber ausdrücklich gesagt. In Micha wird ausdrücklich Bethlehem erwähnt, während in Jesaja das höchstens eine Anspielung sein kann. Also eine sehr gute Stelle aus Micha, um die Göttlichkeit, den göttlichen Ursprung des Messias zu beweisen. Auch sehr gut, die Stelle ist auch sehr gut geeignet, um sie gegenüber solchen zu verwenden, die behaupten, der Messias wird nicht Gott sein. Das hier, die Ausdrucksweise hier, kann sich nur auf einen göttlichen Ursprung beziehen. Es gibt noch ein Buch in der Bibel, in dem einige messianische Prophetien sich befinden, und dem wollen wir uns jetzt zuwenden. Das ist Zacharja. Die erste ist Zacharja 9, ab Vers 9. Da ist es: Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, und er wird den Völkern Frieden gebieten, und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Wir sehen hier zwei Verse und zwei Zeiten. Der erste Vers bezieht sich auf das erste Kommen des Herrn und der zweite Vers auf das zweite Kommen des Herrn. Da sehen wir diesen Sprung, den wir immer wieder haben bei Prophetien, wo nicht ausdrücklich gesagt wird, hier vergehen jetzt noch tausende von Jahre zwischen dem ersten und dem zweiten Vers. Den Vers mit dem Esel, der ist bekannt, ja, den kennen auch sicher viele, die mit der Bibel sonst nicht so viel zu tun haben, die vielleicht ab und zu mal in der Kirche sind, haben diesen Vers sicher schon mal gehört. Das heißt, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Ein bekannter Vers, wie gesagt, es geht um den König, der kommt. Der König wird kommen, nämlich zu Zion, nach Jerusalem. Er wird gerecht sein, ein gerechter König. Er wird ein Retter sein, er wird sein Volk retten. Ganz im Gegensatz zu anderen Königen, die zu Israel gekommen sind, die Israel erobert haben, die für Verwüstung und Leid gesorgt haben, haben wir hier einen Kontrast, der König, der demütig kommt, reitend auf einem Esel, der demütige König, der Messias. Das war etwas, was die Juden nicht verstanden haben. Wie es sein kann, auf der einen Seite kommt er demütig, auf der anderen Seite, wie in Vers 10, er rottet alle aus, er rottet die Streitwagen aus und er gebietet den Völkern Frieden. Ja? Wir haben auf der einen Seite jemanden, der gering kommt, der schwach kommt, es sieht zumindest aus nach Schwachheit, auf der anderen Seite dann vernichtet er alle. Und deswegen haben die Juden dann als Erklärung eben diese Zwei-Messias-Theorie aufgestellt, die wir schon erwähnt hatten. Und der hier demütig kommt, das ist der Sohn Josefs, der Messias Ben Josef, der demütig kommt, er wird dann umgebracht werden. Und der zweite Messias ist der Sohn Davids, er kommt dann, um die Feinde zu vernichten. Dass es dieselbe Person ist, auf die Idee sind sie nicht gekommen. Durch den Tod und die Auferstehung ist es aber überhaupt kein Problem, dass es die gleiche Person ist. Das heißt, wir haben im Neuen Testament eine viel bessere Lösung für diese Bibelstellen, da wir wissen, er kommt einfach zweimal. Ja, die Lösung ist so einfach, da wundert man sich, warum sie da nicht drauf gekommen sind. Wir blättern weiter in Sacharja, in Sacharja 11. Ab Vers 1. Libanon, öffne deine Tore, damit das Feuer deine Zedern fresse. Klage, Zypresse, denn die Zeder ist gefallen, denn die Herrlichen sind verwüstet. Klagt, ihr Eichen von Baschan, denn der undurchdringliche Wald ist umgehauen. Man hört die Hirten jammern, weil ihre Herrlichkeit verwüstet ist. Man hört die Junglöwen brüllen, denn das Dickicht des Jordan ist verwüstet. So sprach der Herr, mein Gott, weide die Schlachtschafe, denn ihre Käufer schlachten sie und fühlen sich dabei unschuldig, und ihre Verkäufer sagen, gelobt sei der Herr, ich bin reich geworden, und ihre Hirten verschonen sie nicht. Darum will ich die Bewohner des Landes auch nicht mehr verschonen, spricht der Herr, sondern siehe, ich will die Menschen preisgeben, jeden in die Hand seines Nächsten und in die Hand seines Königs. Die werden das Land verheeren, und ich werde es nicht aus ihrer Hand erretten. Und ich weidete die Schlachtschafe, ja die Elenden der Herde, und ich nahm mir zwei Stäbe, den einen nannte ich Huld, den anderen Verbindung. Und so weidete ich die Schafe. Da vertilgte ich in einem Monat die drei Hirten, und meine Seele wurde ungeduldig über sie, und auch sie hatten einen Widerwillen gegen mich. Da sprach ich, ich will euch nicht länger weiden. Was stirbt, das sterbe, was vertilgt werden soll, das werde vertilgt, von den übrigen aber soll jedes das Fleisch des anderen fressen. Und ich nahm meinen Stab Huld und zerbrach ihn, um meinen Bund aufzuheben, den ich mit allen Völkern gemacht hatte. Als er nun an jenem Tag aufgehoben wurde, da erkannten die Elenden der Herde, die auf mich achteten, dass es das Wort des Herrn war. Da sprach ich zu ihnen, wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir meinen Lohn, wenn aber nicht, so lasst es bleiben. Da wogen sie mir meinen Lohn ab, 30 Silberlinge, aber der Herr sprach zu mir, wirf ihn dem Töpfer hin, den herrlichen Preis, dessen ich von ihnen wertgeachtet worden bin. Da nahm ich die 30 Silberlinge und warf sie ins Haus des Herrn, dem Töpfer hin. Darauf zerbrach ich auch meinen zweiten Stab Verbindung, um die Bruderschaft aufzulösen zwischen Juda und dem Haus Israel. Da sprach der Herr zu mir, nimm dir wiederum Geräte eines törichten Hirten, denn siehe, ich lasse einen Hirten im Land aufkommen, der das Vermisste nicht sucht, das Zerstreute nicht sammelt, das Verwundete nicht heilt, das Gesunde nicht versorgt, sondern das Fleisch des Gemästeten frisst und ihre Klauen zerreißt. Wehe dem nichtsnutzigen Hirten, der die Herde verlässt. Ein Schwert komme über seinen Arm und über sein rechtes Auge. Sein Arm soll gänzlich verdorren und sein rechtes Auge völlig erlöschen. Ja, eine etwas längere Prophetie. Wir haben in Verse 1 bis 3 die Zerstörung des Landes. Und in Abvers 4 die Begründung, warum das Land zerstört wird. Es wird der Libanon erwähnt, es werden Zypressen erwähnt, es werden Zedern erwähnt. Und Zedern stehen ganz speziell in Verbindung mit dem Tempel. Und somit können wir daraus Schlussfolgerung, dass nicht nur das Land hier zerstört wird, sondern auch der Tempel. Es wird alles zerstört. Und in Vers 4 bekommt Sacharja eine Aufgabe. Er soll etwas nachspielen. Ja, er soll einen Hirten nachspielen, der die Schlachtschafe weidet. Diese Aufgabe bekommt er und diese Aufgabe hat eine prophetische Bedeutung. In Vers 5 wird der Zustand des Volkes beschrieben. Es heißt, denn ihre Völker schlachten sie und fühlen sich dabei unschuldig und ihre Verkäufer sagen, gelobt sei der Herr, ich bin reich geworden. Das ist ein Bild für die Behandlung Israels durch die jüdischen Führer zur Zeit Jesu. Sie haben sich gekümmert, in Anführungsstrichen, um das Volk, um möglichst viel Profit rauszuschlagen. Ja, es ging ihm nicht wirklich um die Schafe, sondern es ging ihm darum, reich zu werden. Und so sagen sie, gelobt sei der Herr, ich bin reich geworden. Und ihre Hirten verschonen sie nicht. Und in Vers 6 heißt es dann, darum will ich die Bewohner des Landes auch nicht mehr verschonen, spricht der Herr, sondern siehe, ich will die Menschen preisgeben, jeden in die Hand seines Nächsten und in die Hand seines Königs. Die werden das Land verheeren und ich werde es nicht aus ihrer Hand erretten. Also es werden zwei Dinge passieren. Zum einen werden sie gegeneinander sein, sie werden aufeinander losgehen, also nicht mehr in Frieden zusammenleben und sie werden in die Hand ihres Königs fallen. So, wer ist denn der König? Israel hatte ja gar keinen König zur Zeit, als Jesus da war. Sie hatten zwar keinen König, also niemand, der auf dem Thron David saß, aber sie haben gesagt, dass sie sehr wohl einen König haben, nämlich der Kaiser. Ja, als es darum ging, dass Jesus freigelassen werden sollte, hat Pilatus gesagt, euren König soll ich kreuzigen. Und dann haben sie geantwortet, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Das heißt, sie haben den Kaiser selbst zu ihrem König erklärt und in die Hand des Kaisers sollten sie fallen. Sie fallen in die Hand des Königs, wie es hier heißt, den König, den sie sich erwählt haben. Und der König wird das Land verheeren und ich werde es nicht aus ihrer Hand erretten. Das ist passiert, als die Römer gegen Jerusalem gezogen sind, da haben sie das Land wortwörtlich verheert, sie haben es verbrannt, sie haben es vernichtet. Das ganze Land war kaputt und zerstört, inklusive der Stadt Jerusalem. Genau so ist es gekommen. Und jetzt geht hier Sacharja dem Auftrag nach, in Vers 7 heißt es, und ich weidete die Schlachtschafe, ja die Elenden der Herde, und ich nahm mir zwei Stäbe, den einen nannte ich Huld, den anderen Verbindung, und so weidete ich die Schafe. Da vertilgte ich in einem Monat die drei Hirten. Ja, jetzt werden die drei Hirten vertilgt in einem Monat. Und viele Ausleger beziehen das auf die Pharisäer, die Sadduzäer und die Schriftgelehrten. Also diejenigen, die damals die Hirten des Volkes Israels waren. Sie wurden vertilgt. Ja, sie kamen um, als diese schreckliche Zerstörung über Jerusalem kam. Meine Seele wurde ungeduldig über sie und auch sie hatten einen Widerwillen gegen mich. Wir sehen hier, wenn er sagt, da vertilgte ich, dann ist nicht Sacharja derjenige, der sie vertilgte, sondern Gott vertilgte die drei Hirten. Und sie hatten auch gegen ihn einen Widerwillen. Ja, sie haben ihn abgelehnt. Sie wollten ihn nicht haben, weil das hätte bedeutet, dass sie ihre Autorität abgeben müssen, ihre unrechtmäßige Autorität, und sie dem Messias übergeben müssen. Da sprach ich, ich will euch nicht länger weiden, was stirbt, das sterbe, was vertilgt werden soll, das werde vertilgt. Von den übrigen aber soll jedes das Fleisch des anderen fressen. Das sehen wir ganz speziell, wenn wir den Dienst Jesu anschauen, dann sehen wir, er hat das ganze Volk geweidet, er hat geheilt, er hat sich um das Volk gekümmert, egal ob sie ihn angenommen haben oder abgelehnt haben, er hat alle 5000 zum Beispiel gespeist. Dann kam aber der Punkt, wo sie die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen haben, wo die ganz speziell die Führer ihre Ablehnung ausgedrückt haben. Und von da an hat er nur noch zu denen gesprochen oder speziell zu denen, sagen wir mal, sich um die gekümmert, die an ihn geglaubt haben, die mit ihm gegangen sind. Das war ab Matthäus 12. Und die anderen hat er praktisch dann sich überlassen. Und das drückt sich dann aus in Vers 10. Und ich nahm meinen Stab Huld und zerbrach ihn, um meinen Bund aufzuheben, den ich mit allen Völkern gemacht hatte. Das Volk Israel stand unter einem speziellen Schutz, weil Gott mit den Völkern einen Bund gemacht hatte. Die Völker wussten da nichts von, Aber Gott hat den Bund gemacht und durch diesen Bund hat er dafür gesorgt, dass Israel bestehen bleibt, dass Israel existiert. Und diesen Bund zerbricht er, er hebt ihn auf und das führt zu der kompletten Zerstörung Israels und Jerusalems, das Zerbrechen dieses Bundes. Und das war eine direkte Folge der Ablehnung Jesu. Die Tatsache, dass sie Jesus abgelehnt haben, hat dazu geführt, dass das Land Israel und Jerusalem und die Juden zerstört wurden. Das war ein schreckliches Gericht, ja, wo viele durch Feuer umkamen, andere eben durch die Kämpfe, durch die Tötung, durch die Römer. Viele sind in die Gefangenschaft gezogen. Es sind, man sagt, 1,1 Millionen Juden in dieser Zeit umgebracht worden, ja, im Jahr 70 nach Christus. Also dieser Bund ist gebrochen und das führt zur Invasion durch die Römer. Als er nun an jenem Tag aufgehoben wurde, da erkannten die Elenden der Herde, die auf mich achteten, dass es das Wort des Herrn waren. Die Elenden der Herde, die Armen und die Elenden werden von den Propheten immer wieder erwähnt und sind eine Bezeichnung für den gläubigen Überrest. Das sind die Elenden der Herde, das sind die, die dem Herrn treu bleiben, trotz dem ganzen Abfall des Volkes Israel. Das ist der gläubige Überrest, den es zu jeder Zeit gegeben hat. Es gab zu jeder Zeit Juden und bis heute gibt es Juden, die auf den Herrn vertrauen und heute die auf den Herrn Jesus vertrauen, damals auf den Gott Israels, im Gegensatz zu dem Großteil des Volkes. Die Elenden der Herde haben es erkannt. Wie haben sie es erkannt? Jesus selbst hat sie gewarnt. Das sehen wir in Lukas 21, ab Vers 20, da heißt es, wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Er bezieht sich genau auf die Verwüstung Jerusalems, die schon angekündigt war. Und dann sagt er, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist, und wer in Jerusalem ist, der ziehe fort aus ihr, und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie. Denn das sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not im Land sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Also hier sagt es Jesus ihnen nochmal selbst. Zu dem Zeitpunkt, wo sie sehen, dass Jerusalem belagert wird von Heeren, sollen sie fliehen. Sollen sie schauen, dass sie sich davon machen. Und genau das ist eingetreten. Es gab eine erste Belagerung Jerusalems, die eine komplette Belagerung war. Jerusalem war eingekesselt. Es konnte niemand fliehen. Und das war eben in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts. Da fand diese Belagerung statt. Und was haben die Gläubigen getan? Sie haben ganz genau gewusst, das ist es, das Wort des Herrn. Genau das ist es eingetroffen. Dann war es so, dass der Nachschub zeitweise unterbrochen war, so dass die Römer die Belagerung eine Zeit lang lösen mussten, lockern mussten. Und so gab es jetzt die Möglichkeit zu fliehen. Und die Christen haben genau gewusst, jetzt müssen sie fliehen. Das heißt, sie haben ihre Sachen gepackt oder hatten sie schon gepackt, wie auch immer, oder auch nicht gepackt und sind direkt los und sind geflohen über den Jordan nach Pella und haben dort eine Kolonie gegründet, haben sich dort niedergelassen. Und man sagt, dass es um die 100.000 waren, die geflohen sind. Das heißt, dass 100.000 Christen, weil sie diese Warnung hatten vom Herrn, haben das erkannt, haben diese Prophetie erkannt und waren gehorsam. Sie haben gehorcht, sie haben nicht gesagt, wir helfen jetzt, die Stadt zu verteidigen. Sie wussten ganz genau, sie müssen fliehen und sie sind geflohen und sind so mit dem Leben davongekommen. Das heißt, die Christen sind nicht umgekommen in diesem Gericht, sondern es sind nur die Juden umgekommen, die Jesus abgelehnt haben. Und das waren ja auch diejenigen, die unter diese Strafe kommen sollten. Die Strafe war nicht für die Christen gedacht, weil die haben ja Buße getan und haben den Herrn angenommen, haben auf ihn vertraut. Und so hat der Herr sie vor diesem schlimmen Gericht bewahrt. Sie haben erkannt, die Elenden der Herde, die haben erkannt, dass es das Wort des Herrn war. Da sprach ich zu ihnen, wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir meinen Lohn, wenn aber nicht, so lasst es bleiben. Da wogen sie mir meinen Lohn ab, 30 Silberlinge. Aber der Herr sprach zu mir, wirf ihn dem Töpfer hin, den herrlichen Preis, dessen ich von ihnen wertgeachtet worden bin. Da nahm ich die 30 Silberlinge und warf sie ins Haus des Herrn, dem Töpfer hin. Auch da, Zacharja wird aufgefordert, den Lohn abwägen zu lassen. Er fragt sie, was ist mein Lohn? Und er bekommt einen Lohn, nämlich 30 Silberlinge. Das bekommt Zacharja. Aber jetzt sagt hier Gott, er sagt, wirf in dem Töpfer hin den herrlichen Lohn, dessen ich wertgeachtet worden bin. Und da zeigt sich ganz klar, Zacharja spielt die Rolle des Messias. Er soll diese Rolle spielen, des Hirten, des wahren Hirten, des guten Hirten. Er wird aber abgelehnt werden, der Messias, und wird für 30 Silberlinge wertgeachtet. Und das war der Preis, das war die Bezahlung für einen toten Sklaven. Man könnte denken, 30 Silberlinge, das ist ja viel Geld. Ja, es war jetzt nicht wenig Geld, aber das war das Geld, was für einen toten Sklaven bezahlt werden musste. Das heißt, es war ein Preis der Verachtung. Sie haben ihm damit gesagt, so viel bist du uns wert, so viel wie ein toter Sklave. Ja, das war ein Preis der Verachtung. Und diesen Preis, den haben sie Gott praktisch gegeben, oder so haben sie Gott wertgeachtet und wertgeschätzt. Und das zeigt uns auch, der Messias wird selbst Gott sein, er wird abgelehnt werden und es werden 30 Silberlinge für ihn bezahlt werden. Die Bezahlung wurde aus dem Tempelschatz genommen und der war eigentlich dazu gedacht, Opfer zu kaufen. Und das haben sie auch gemacht. Sie haben ein Opfer gekauft, nämlich das Opfer des Herrn Jesus Christus. Es wurde dann hingeworfen in den Tempel durch Zacharja und damit hat er jetzt die Rolle erfüllt, die dann Judas erfüllt hat. Nämlich Judas kam auch und es hat ihn gereut und er hat es hingeworfen in den Tempel. Er wollte das Geld nicht behalten, das er bekommen hat und somit hat sich auch das erfüllt. Jetzt kommt das nächste in Vers 14, darauf zerbrach ich auch meinen Stab, Verbindung, um die Bruderschaft aufzulesen zwischen Juda und dem Haus Israel. Wie hat sich das erfüllt? Gerade während der Belagerung im Jahr 70, davor und im Jahr 70, gab es viele Gruppierungen von Zeloten und anderen, die haben sich zerstritten. Die haben streitend angefangen. Das hat dazu geführt, dass sie sich gegenseitig die Nahrungsvorräte, die Wasservorräte und so weiter zerstört haben. Das heißt, sie haben sich gegenseitig bekämpft, sodass es noch leichter war für die Römer, sie einzunehmen. Weil Streit untereinander waren. Und das könnte man darauf beziehen, dass die Bruderschaft sich aufgelöst hat. Die Einheit war nicht mehr da. Es war kein gemeinsamer Kampf mehr, sondern es war ein Kampf auch gegeneinander. Und so waren sie sehr leicht dann dem Feind unterlegen. Es geht es weiter in Vers 15, da sprach der Herr zu mir, nimm dir wiederum Geräte eines törichten Hirten, denn siehe, ich lasse einen Hirten im Land aufkommen, der das Vermisste nicht sucht, das Zerstreute nicht sammelt, das Verwundete nicht heilt, das Gesunde nicht versorgt, sondern das Fleisch des Gemästeten frisst und ihre Klauen zerreißt. Wehe dem nichtsnutzigen Hirten, der die Herde verlässt, ein Schwert komme über seinen Arm und über sein rechtes Auge. Sein Arm soll gänzlich verdorren und sein rechtes Auge völlig erlöschen. Wir haben im Jahr 70, da fängt die erste Vertreibung an, die Gefangenschaft an, wie auch angekündigt war. Aber es gab Juden, denen es gelang, im Land zu bleiben. Und es gab andere, die, nachdem sie geflüchtet war und die Situation sich etwas beruhigt hatte, kamen sie zurück. Und somit waren die Juden noch nicht vollständig vertrieben aus Jerusalem und lebten auch noch im Land. Und auch Christen gab es dann wieder mehr im Land. Und im Jahr 130 gab es nochmal einen Aufstand gegen die Römer, angeführt durch Bar Kochba, wo sie sich wiederum von dem Joch der Römer befreien wollten und diesen Aufstand machten. Und sogar Christen haben den Bar Kochba anfänglich unterstützt. Während des Aufstands aber erklärte Rabbi Akiva, ein ganz berühmter Rabbi, er erklärte, Bar Kochba ist der Messias. Zu diesem Zeitpunkt konnten die Christen nicht mehr mitmachen. Sie wussten natürlich ganz klar, er ist nicht der Messias, Jesus ist der Messias. Und sie haben sich distanziert, sie haben nicht mehr den Juden geholfen, was dazu geführt hat, dass Rabbi Akiva ganz viele Gesetze erlassen hat, gegen Christen, dass Juden mit ihnen nicht mehr umgehen dürfen. Also ganz viele Dinge, die bis heute sich gehalten haben übrigens. Und die Christen waren dann draußen, sie haben nicht mehr mitgemacht bei diesem Kampf. Und Bar Kochba, der als Messias dann gefeiert wurde und gehalten wurde, unterlag in diesem Kampf und das führte zur kompletten Zerstörung Jerusalems. Man hat Jerusalem umbenannt in Aelia Capitolina und man hat dort einen Jupitertempel gebaut an dem Ort, wo der jüdische Tempel stand und hat so versucht, alle Erinnerungen an die jüdische Vergangenheit des Landes komplett auszulöschen und auszurotten. Und das hat zu einer noch weiteren, weit gefächerteren Vertreibung der Juden geführt, sodass sie wirklich dann in alle Völker oder alle Völker zerstreut wurden. Das war dieser falsche Hirte, von dem hier gesprochen wird. Sie vertrauen auf einen törichten Hirten. Und diese Rolle muss Zacharja hier spielen, diese Rolle des Vertörichten. Und er kümmert sich nicht wirklich um die Schafe. Er sucht nicht das Vermisste, er sucht nicht das Zerstreute. Das Verwundete heilt er nicht, das Gesunde versorgt er nicht, sondern das Fleisch des Gemästeten frisst er und er zerreißt ihre Klauen. Und dann wehe dem, nichts lustig, nur wird ihm ein Fluch über ihn ausgesprochen. Und es wird gesagt, sein rechtes Auge wird völlig erlöschen. Das ist wirklich eine Angelegenheit. Wir haben auf der einen Seite den guten Hirten, nämlich der gute Hirte ist der Herr Jesus, der sich wirklich um die Schafe gekümmert hat, der sogar sein Leben gelassen hat für die Schafe und den lehnen sie ab. Und dann kommt ein törichter Hirte, der alles nur schlimmer macht und letztendlich zu einer schlimmen Strafe führt, sein Handeln und das Handeln des Volkes. Und diesen Hirten, den nehmen sie an. Und da sehen wir, wie töricht und wie dumm der Mensch ist. Ja, der Mensch vertraut auf das, was nichts bringt, was letztendlich zu seiner Zerstörung beiträgt. Darauf vertraut er und er vertraut nicht auf die einzige Lösung, den einzigen Ausweg, nämlich den Herrn Jesus Christus, der allein ihn retten kann, der allein ihm eine Zukunft bieten kann und eine angenehme Zeit auch in der Ewigkeit. Darauf vertrauen die Menschen nicht. Und so war es auch hier bei den Juden, aber es trifft doch auf die Menschen im Allgemeinen zu, dieses Verhalten. Auch heute ist es ja so, man bejubelt gerne irgendwelche Menschen, die als Wohltäter gelten, ja, oder Präsidenten, die den Frieden in diese Welt bringen sollen, ja, und dann bringen sie genau das Gegenteil. Ja, das hat man ja schon oft genug gesehen. Am Anfang von der Amtszeit eines amerikanischen Präsidenten zum Beispiel bejubeln ihn alle. Er kam hier nach Deutschland, man hat ihm was weiß ich wie zugejubelt. Ja, und jetzt ist alles schon, hat sich im Sand verlaufen und man hat eigentlich erkannt oder viele haben erkannt, was für ein Präsident das ist. Aber genau so geht es weiter. Da kommt der Nächste und dann kommt der Antichrist. Und dann werden sie ihn genauso bejubeln und ihn willkommen heißen, werden sagen, der bringt Frieden, der wird dafür sorgen, dass es besser geht, dass es aufwärts geht mit dieser Welt. Er wird Weltfrieden bringen und auf den vertrauen wir. Das ist unser Heiland, das ist unser Herr. Und das wird ähnlich ausgehen, beziehungsweise noch schlimmer ausgehen, wie das Vertrauen auf diesen falschen Messias, auf diesen falschen Christus, auf den die Juden vertraut haben. Wir haben es leider nicht geschafft, wir haben zwar Zacharja auch nicht geschafft, es gibt noch eine Stelle, die schaffen wir noch. Zacharja 12, Vers 10. Da heißt es aber: über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen, und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn, und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Hier sehen wir, es wird eine Zeit kommen, wo sie den Messias nicht ablehnen werden. Diese Zeit wird kommen, nämlich ganz am Ende der Trübsalszeit, ganz am Ende der Schlacht von Harmagedon, wie sie genannt wird, wird das Volk Israel in eine Bedrängnis kommen, in eine Not kommen. Und der Herr wird in dieser Zeit seinen Geist ausgießen. Es heißt, ich werde den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Das heißt, er wird wirken am Herzen des Volkes Israel, sodass sie anfangen nachzudenken, zu beten, zu flehen. Und sie werden auf den sehen, den sie durchstochen haben. Das heißt, sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Hier spricht ja Gott. Und Gott sagt, sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Das heißt, sie werden erkennen, dass sie den Sohn Gottes abgelehnt haben, dass sie ihn ausgeliefert haben und ihn so praktisch durchstochen haben, dass er starb. Und auch, es gibt auch messianische Auslegungen für diesen Vers von Juden, die ganz klar erkannt haben, dass es sich hier um den Messias halten muss. Es gibt dann andere wiederum, die gesagt haben, es geht hier nicht um den Messias, es geht um den bösen Trieb im Menschen. Ja, der böse Trieb im Menschen wird ausgerottet, der wird durchstochen. Ja, dann sagt aber ein anderer jüdischer Kommentar, das kann gar nicht um den bösen Trieb gehen. Denn um den bösen Trieb weint man nicht bitterlich und man trägt nicht Leid um ihn, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn, dass es hier um den bösen Trieb geht. Es muss um den Messias gehen, der umgebracht wird, um den Messias Ben Josef. Da lag er natürlich falsch. Es geht nicht um den Messias Ben Josef, sondern es geht um den Messias Ben David, also den Sohn Davids, den Messias, der als einziger der wahre Messias und Retter ist. Er wird hier durchstochen, er wird umgebracht. Und so tragen sie Leid um ihn. Sie erkennen, dass das Volk Israel den Sohn Gottes abgelehnt hat, dass sie ihren Messias abgelehnt haben. Und dann daraufhin bitten sie ihm dann, dass er zurückkommt, dass er wiederkommt und ihnen hilft. Und das wird er dann auch tun. Dann noch eine Stelle, dann haben wir es. Zachariah 13, Vers 7. Da ist das Schwert, mache dich auf gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Herrscharen. Schlage den Hirten und die Schafe werden sich zerstreuen und ich will meine Hand den Geringen zuwenden. Also hier wird das Schwert angesprochen und das Schwert wird aufgefordert, mache dich auf gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Gefährte ist. Und hier könnte man auch übersetzen, gegen den Mann, der mir gleichgestellt ist. Vom hebräischen Wort her ist diese Übersetzung möglich, gegen den Mann, der mir gleichgestellt ist. Das heißt, der Mann, der Gefährte, der Gleichgestellte ist, der Hirte ist der Messias, der Gott gleich ist. Er ist eins mit Gott, wie Jesus gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Und dieses Schwert soll diesen Mann vernichten, soll den Hirten vernichten, soll ihn schlagen. Das heißt, er wird sterben und die Schafe werden sich zerstreuen, dass es passiert. Und ich will meine Hand den Geringen zuwenden. Also nochmal die Thematik, dass der Messias sterben wird. Er wird umgebracht werden und das geht von Gott aus, diese ganze Sache. Und er verfolgt einen Plan damit. Und welcher Plan das ist, hatten wir schon gesehen in Jesaja 53. Er sollte als das vollkommene Sündopfer sein Leben lassen für die Schafe, für das Volk Israel und für die Heiden letztendlich auch, für all diejenigen, die zu ihm dann gerufen werden und auf ihn vertrauen. Damit schließe ich für heute. Wir hatten uns jetzt hauptsächlich mit Zachariah beschäftigt, auch etwas mit Micha. Wir haben in Zachariah einige klare Beweise für die Tatsache, dass Jesus der Messias ist. Wir haben In Micha das Beweis, den Beweis, dass er Gott ist, den haben wir auch in Zacharja jetzt gesehen. Und wir haben hier auch die klare Aussage, dass er durchstochen wird, der Messias, und dass der Messias Gott gleich ist. Also wir sehen, es gibt in der Schrift sehr viele Stellen, die uns beweisen, der Messias wird Gott sein, er wird Mensch werden, um dann zu sterben, und er wird der gute Hirte sein im Vergleich zu den vielen bösen, schlechten Hirten, die es gibt, die nur ihren eigenen Profit suchen. Im Vergleich dazu wird er der gute Hirte sein, der sich um die Schafe kümmert, das, was so weit geht, sogar, dass er für die Schafe sein Leben lässt.